Du hast mir nicht zugehört. Nicht, ich will Dirigent werden, ich werde Dirigent. Ich war ein großer Fisch in einem sehr kleinen Teich. Ich habe den eigenen Anspruch, ich habe die eigene Verantwortung und Verpflichtung mir gegenüber, nach dem Scheitern wieder aufzustehen und weiterzumachen. Bevor ich vor das Orchester trete, bevor ich anfange mit den Leuten überhaupt zu proben, brauche ich nur für mich, im Schnitt, für eine Minute Musik, eine Stunde Studienzeit. Und das ist eine Sache, die ich wirklich lange, lange, lange lernen musste, war Komplimente. Learn to love the now.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes VGSD Story. Ich grüße euch alle ganz herzlich, freue mich, dass ihr dabei seid. Wir wollen ja mit unserem Podcast auch die Vielfalt unserer Selbstständigen abbilden, mit denen wir zu tun haben, die in unserem Umfeld sind. Und heute ist das für mich ja wieder ein ganz, ganz besonderer Tag, weil ich euch eine seltene Berufsspezies vorstelle, wirklich geflasht bin. Ich begrüße heute bei uns im Podcast Noam Zur. Was soll ich sagen? Ich lese euch nur ganz kurz drei Sachen vor, was er ist. Er ist Dirigent, er ist Komponist, Musikarrangeur und Mitbegründer der Kulturinitiative 21. Und ich habe seinen Lebenslauf angeguckt und habe gedacht, okay, wenn wir darüber sprechen, dann wären wir heute nicht mehr fertig. Ich freue mich, dass du Zeit hast, Noam, und sag nochmal ganz herzlich guten Tag.
Danke dir, Lars. Es macht immer Spaß, mit dir zu reden.
Ja, es ist erstaunlich, weil wir kennen uns schon ein bisschen. Wir haben schon moderiert zusammen die VGSD-Experten und Expertinnen-Talks. Und trotzdem wusste ich, ja, du bist Dirigent. Aber wenn man liest, was du machst und was du alles schon gemacht hast, das ist echt verrückt. Darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden, weil du natürlich auch keinen Alltagsberuf hast, also den es jetzt wahrscheinlich gar nicht so oft gibt. Und insofern würde mich erstmal natürlich interessieren, wo bist du jetzt gerade? Weil wir sind ja wieder online zugeschaltet.
Also ich bin tatsächlich gerade zu Hause. Ich wohne in Mülheim an der Ruhr. Ich war bis 2010 war ich festangestellt im Opernhaus in Essen im Altotheater. Und meine Frau arbeitet immer noch an diesem Opernhaus. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und da ich halt international unterwegs bin, ist mir eigentlich nur wichtig, dass ich eine gute Anbindung habe zu Zugverbindungen und Flughäfen.
Ja.
Essen Hauptbahnhof ist 10 Minuten von mir zu Hause entfernt. Der Flughafen Düsseldorf, wenn alle Ampeln auf Rot geschaltet sind, sind 26 Minuten.
Okay.
Und somit bin ich hier so mitten im Herzstück vom Ruhrgebiet.
Lass uns einsteigen. Also, ich habe gesagt, so das, was ich von dir wusste und auch noch gar nicht so genau weiß, du bist Dirigent. Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, Dirigent zu werden? Also, das ist ja jetzt nicht so, dass man in der Schule sagt, ich werde Dirigent, sondern wir wollen Lokführer werden, Wetterexperten, vielleicht auch Politiker oder Privatiers, keine Ahnung. Aber Dirigent.
Politiker wollte ich nie werden.
Okay, Dirigent ist ja schon was Spezielles. Und ja, erzähl uns mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
Ja, ich meine, für mich ist natürlich das ganz Normale und für mich ist es der Alltagsberuf, weil das ist mein Alltag. Also für mich ist genauso, wenn jetzt jemand sagt, ich bin, was weiß ich, Logopäde, dann sage ich, oh, das ist aber spannend, erzähl mal.
Und ja.
Dann will eigentlich gar nicht von mir reden, weil ich was Neues lernen möchte.
Ja.
Ich komme aus einer Musikerfamilie.
Okay.
Auf beiden Seiten. Beide meine Eltern sind bzw. waren Musiker, Berufsmusiker. Meine Mutter ist Professorin an der Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Frankfurt. Mein Vater war in verschiedenen Orchestern tätig. Jetzt spielt er selber nicht mehr. Hat auch relativ früh, ich sag das jetzt, weil das wird später nochmal wichtig, hat relativ früh mit Mitte 30 seinen Musikerberuf aufgegeben und hat sich selbstständig gemacht in anderen Bereichen.
Mhm.
Das heißt, sowohl die Musikerseite als auch die selbstständigen Seite ist mir quasi schon mit dem Aufwachsen aus Kindheit schon bekannt gewesen und ist für mich nichts Neues. Mit zwei Musikereltern haben sie mich beide probiert, von einer Musikerlaufbahn als Beruf abzuhalten.
Hat ja gut funktioniert.
Ja, genau. Hatten gedacht, so ein doppeltes abschreckendes Beispiel. Und wie wir wissen, zwei Negative gibt ein Positiv.
Genau.
Ja. Und bei mir war es tatsächlich so. Also ich habe als Kind, ich habe halt Musik gemacht. Ich habe Klavier gelernt. Ich habe Posaune gespielt. Das war einfach so natürlich. Musik ist irgendetwas, das halt dabei ist. Musik ist ein Teil vom Alltag.
Ja.
Das war jetzt nicht was Herausragendes, was Besonderes, sondern es war einfach ganz normal. Dann habe ich, also ich habe tatsächlich, wenn ich so sage, so der Kindheitswunsch, an den ich mich erinnern kann, war Pilot beziehungsweise Astronaut, wenn wir jetzt bei den klassischen Kindheitsträumen bleiben. Da, also an die Phase kann ich mich erinnern. Und dann habe ich irgendwann mal zum ersten Mal im Jugendorchester gespielt und Musik war auf einmal nicht mehr irgendwas, das man einfach so macht, weil es zum Alltag dazugehört, sondern Mensch, das ist geil, einfach so in der Gruppe mit ganz vielen zusammen das zu machen.
Mhm.
Und auf einmal war es nicht mehr, ja, ich übe, weil das halt so dazugehört und die Eltern sagen, wenn wir schon für Klavierunterricht zahlen, dann wollen wir wissen, dass du das auch ernst nimmst.
Ja.
Sondern ich bin von der Schule nach Hause gekommen, habe die Posaune ausgepackt und habe gesagt, so, jetzt muss ich üben, damit ich besser werde, damit ich im besseren Orchester spielen kann, damit das noch mehr Spaß macht und so weiter. Und da war eigentlich so für mich klar, eine Musikerkarriere, eine Musikerlaufbahn, das ist so etwas, was ich mir vorstellen könnte.
Mhm.
Das war so das erste Mal, dass der Groschen gefallen ist. Hört man auch ganz viel, wenn man Schauspieler in Podcasts oder in Interviews oder Talkshows hört, wo die eben von ihrer Kindheit erzählen, die haben alle irgendwo im Schulsystem mal irgendwie den dritten Kerzenständer von links gemacht und irgendwo in dem Moment ging dann das Licht auf und die haben gesagt, Moment, das kann ich mein ganzes Leben lang machen? Also so ging es mir halt mit der Musik. Und dann habe ich im Jugendorchester gespielt und dann kam das ganz typische, also ich bin heute nicht stolz drauf, aber du hast gefragt, wie ich dazu wurde, wer ich bin. Es gehört halt dazu. Es kam das ganz typische Teenager-hormongesteuerte Macho. Ja, du sitzt im Jugendorchester, da steht ein Dirigent vorne und macht irgendetwas. Und ich habe gesagt, nee, das ist schlecht, was der macht. Ich kann das besser. Und ich kann das besser und ich kann das besser und ich kann das besser. Und irgendwann mal waren dann meine Schulfreunde, meine Orchesterkollegen haben dann entweder gesagt, do it or shut up. Also zeig's uns, beweise es oder halt die Fresse. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und das war nicht so das, womit sie gerechnet hatten. Sie hatten eigentlich gedacht, dass ich dann sagen würde, okay, jetzt habe genug Lärm gemacht, jetzt mache ich mal das, was ich wirklich kann, nämlich Posaune spielen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich werde Dirigent. Und ich kann mich nicht dran erinnern, mein Vater weiß das noch, dass ich irgendwann mal von der Schule nach Hause gekommen bin, ich muss 15 gewesen sein, mit den Worten, ich werde Dirigent. Und seine Reaktion war, ja, das ist, ne, ganz viele Musiker wollen dirigieren und das ist völlig normal und das so als Wunsch. Und ich habe ihn nur unterbrochen und habe gesagt, nee, du hast mir nicht zugehört. Nicht ich will Dirigent werden, ich werde Dirigent. Also die Entscheidung war gefallen.
Ja.
Ja. Und dann muss ich auch meinen Eltern wirklich dankbar sein und zugute schreiben. Die haben das komplett unterstützt.
Das ist eine Studienrichtung dann, ja? Oder?
Ja, ja. Und die haben gesagt, gut, wenn du das machst, dann so und so und so. Und das ist das, was man dafür braucht. Und du bist jetzt 15 und wenn du das wirklich ernst machen willst, dann nimmst du jetzt schon mal Privatunterricht in den Fächern, die es danach im Studium gibt, damit du schon mal einen Vorsprung hast, wenn du da in die Akademie kommst. Und das habe ich gemacht. Ich habe erstmal anderthalb Jahre privat gelernt. Bin dann in Tel Aviv an die Musikhochschule gegangen. Die ist ein Teil von der Tel Aviv University. Habe da Komposition und Dirigieren studiert. Weil Dirigieren ist eigentlich eine Studienrichtung, die gab es damals nur als Master und nicht als Bachelor. Und in Tel Aviv war es die Möglichkeit, das quasi als Nebenfach vom Kompositionsstudium schon einen Bachelor zu machen. Wie dann mache ich das? Und weil das Ganze nicht gereicht hat, habe ich dann auch noch ein Nebenfachstudium Philosophie währenddessen gemacht.
Ja.
Und irgendwie musste man das Ganze ja auch noch finanzieren. Dann habe ich noch Nachtschichten gearbeitet im IT-Helpdesk. Und zwischendurch, weil als Israeli in Israel geht man auch mit 18 zur Armee, dann habe ich das auch noch gemacht. Also alles irgendwie zeitgleich. Ich habe eine Nacht geschlafen, eine Nacht nicht geschlafen.
Okay.
Aber ich war tatsächlich dann mit 20, 21 mit allem durch, mit dem Bachelor.
Warum Philosophie? Also ist das sozusagen etwas Spezielles, was dich betrifft? Oder machen viele, die mit Musik oder Orchestrierung oder Dirigenten zu tun haben, machen die so ein, also ich sag mal, Philosophie oder irgendein anderes Studium? Lastet das eine nicht aus?
Es lastet aus. Das war auch meine persönliche okay. Entscheidung. Also ganz ehrlich, ich hätte es auch genauso gut lassen können, jetzt vom beruflichen her.
Ja.
Von der offiziellen Erwartungshaltung, sage ich mal. Hm. Und es ist ja, also mit einem Philosophiestudium kommt man jetzt nicht irgendwie in die Berufswelt und sagt so, jetzt bin ich überqualifiziert und kann alles machen. Also das ist ja einer von den Abschlüssen, mit denen man in der klassischen Arbeitswelt zu Recht oder Unrecht, das will ich jetzt gar nicht ansprechen, also völlig wertfrei. Es ist so oder war so damals. Wenn man damit in die echte Welt hinausgeht, dann ist eher die Frage, und was willst du machen, wenn du mal groß bist?
Schon klar. Bevor wir wieder auf die Musik zurückkommen, hilft dir das dein Philosophiestudium jetzt in deiner Arbeit? Wendest du das irgendwie an?
Ja.
Inwiefern?
Ich habe Philosophie studiert, weil es in Tel Aviv kein Philologiestudium gab. Also ich sehe mich eigentlich jetzt, soll nicht überheblich klingen, das meine ich überhaupt nicht so. Ich sehe mich weniger als Musiker. Also ich sehe mich schon als Musiker, aber ich sehe mich weniger als Musiker, ich sehe mich eher als Philosoph der Künste mit Spezialisierung Musik.
Okay.
Also ich nehme das Ganze so im Schopenhauerschen, Nietzsche übergreifenden Sinne und sage so, es geht mir darum, und deswegen sage ich, ich benutze es auch in der holistischen Ansicht, wie ich überhaupt an die Musik rangehe, und somit hilft mir auch das Kompositionsstudium, obwohl Komponist ist bei mir wirklich weit unten auf der Liste.
Du bist kein Bach oder Beethoven oder so.
Um Himmels Willen, nein. Also mit diesem Genius, die hatten, bin ich nicht ausgestattet.
Okay.
Verstehe. Überhaupt nicht. Aber es hilft mir eben, dass ich sowohl diese Ausbildung habe in diese beiden Richtungen, also Komposition und Philosophie.
Ja.
Als auch, dass ich es nach wie vor nicht auf dem höchsten Level, aber ich nach wie vor betreibe, dass ich, wenn ich irgendwann mal als Dirigent an meine Grenzen komme bei der Vorbereitung, dass ich eben dann sagen kann, Moment, warum hat ein Bach oder ein Beethoven oder ein Mozart oder ein Gershwin oder ein McCartney, Lennon, ist ja egal, welche Stilrichtung es geht, warum haben die das so geschrieben, wie sie es geschrieben? Warum ist das großartig? Dann nehme ich irgendwie dieses Musikstück, gehe ein bisschen zurück, eine halbe Minute und sage so, jetzt probiere ich mal selber das auszuschreiben. Ja. Sehe, dass das Kacke ist, was ich mache, und sage, und deswegen sind das die Genies und ich bin nur der Ausführende.
Ah, cool. Gut, dann warst du Anfang 20, fertig mit deiner Ausbildung. Was ist denn dann gekommen? Also jetzt haben wir ja schon gehört, du hast in Israel studiert, in Israel lebt. Das heißt, du hast dann irgendwie einen Job angefangen und irgendwann muss ja ein Switch nach Deutschland passiert sein, vermutlich.
Ja, also meine Eltern haben sich getrennt, sind geschieden, seitdem ich Kind war. Und meine Mutter war, ich bin in Israel, USA und Deutschland aufgewachsen.
Ah, okay.
Das ist jetzt so die schnelle Mischung. Der richtige Schnelldurchlauf. Mit 14 bin ich dann zurück nach Israel, nachdem ich 11 Jahre in Deutschland und in den USA war, hauptsächlich mit meinem Vater. Und meine Mutter hat die ganze Zeit in Frankfurt weitergelebt, seit den späten 80ern, frühen 90ern. Das heißt, dieses Hin und Her aus Israel und Deutschland war die ganze Zeit sowieso ein Teil von meinem Leben. Die doppelte Staatsbürgerschaft, deutsch-israelisch, habe ich von Geburt an. Mhm. Und für einen Musiker ist natürlich, für einen klassischen Musiker sowieso, ist natürlich Deutschland das Land der vielen Möglichkeiten, will nicht sagen der unendlichen Möglichkeiten, aber der vielen Möglichkeiten, weil es einfach diesen Reichtum an Orchestern und Opernhäusern hier gibt, den es woanders nicht gibt. Das heißt, ich war mit Anfang 20 mit dem Studium fertig mit dem Bachelor fertig, muss man sagen, und wollte eigentlich einen Master dranhängen. Mir war aber klar, dass ich in Israel an der Tel Aviv University meinen Bachelor gemacht hatte und bin auch sehr, sehr glücklich mit den Lehrern und Professoren, die ich da hatte, zum überwiegenden Teil. Aber mir war auch klar, dass ich da aus verschiedenen Gründen ans Ende der Möglichkeiten gekommen bin. Mhm. Also ich hatte das von meinen Lehrern genommen, was ich nehmen konnte, unter den Bedingungen. Und ich war ein großer Fisch in einem sehr kleinen Teich.
Okay.
Aber ich musste halt auch für mich herausfinden, ob ich mir jetzt irgendwie was vormache und ich da überhaupt eine Chance habe in der echten Welt mit der echten Konkurrenz oder ob das dabei bleibt. Und dann sage ich dann halt, okay, das war ein netter Ausflug und jetzt machen wir halt doch was anderes und das bleibt ein Hobby.
Ja.
Und ich habe mich für einen Wettbewerb angemeldet und hatte überhaupt keine Prätenzen. Ich hatte null Erwartungshaltung, dass ich irgendwie weiterkomme, sondern es war eigentlich mehr so eine Art von Research. Also ich gehe dahin, schau an, wer ist da noch? Wie sind die so drauf? Und wenn mir da einer von den anderen Konkurrentinnen gefällt, dann gehe ich zu denen hin und frage die, sag mal, wo habt ihr studiert? Weil ich suche gerade einen Platz für einen Master. Und das war in Frankreich. Und damals, in dem Wettbewerb, das ist von Wettbewerb zu Wettbewerb wird das anders gehandelt, aber damals und dort war das so, dass es hieß, solange du aktiv teilnimmst, also aktiv innerhalb der Bewerbergruppe bist, darfst du die anderen nicht sehen.
Oh.
Weil sonst hättest du ja einen Vorteil. Wenn du siehst, was die anderen 10 vor dir geprobt haben, dann gehst du rein
und weißt, wie das ergeht. Leuchtet auch ein, ja, verstehe ich. Ja, ja.
Und von der ersten Runde habe ich gesagt, gut, dann gehe ich, mache ich die erste Runde. Ab der zweiten kann ich dann schauen, wer die Leute sind. Und dann kommt die Jury und sagt so, weiter in die zweite Runde kommen der und zu. Und sag, okay, dann sehe ich halt ab der nächsten Runde, wer die alle sind. Und dann bin ich weitergekommen. Bin bis ins Halbfinale gekommen. Und von denen, die ich danach noch gesehen hatte, habe ich gesagt, da ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, das ist jetzt so ein Stil, der mich überzeugt, wo ich sage, ich habe was gefunden.
Ja.
Also einerseits völliges Fiasko, weil das, was ich machen wollte, hat nicht geklappt. Andererseits natürlich ein Riesenerfolg, weil der Beweis, du kannst was und das ist durchaus lohnenswert und empfehlenswert, das auch ernsthaft weiter zu verfolgen. Diese Bestätigung hatte ich bekommen. Bin also mit diesem Erfolg zurück nach Israel, hatte noch ein Semester, um zu Ende zu studieren in dem Zeitpunkt. Also es war, wie gesagt, bevor ich mit dem Bachelor fertig war, um zu schauen, wo es danach weitergeht. Und bin mit diesem Erfolg zurück nach Israel gekommen und das nationale Jugendorchester hatte davon Wind bekommen und hat gesagt, ja, wir haben eine Assistentenstelle frei, magst du nicht unser Assistentdirigent werden? Ich habe gesagt, gut, dann mache ich halt meinen Job hier zu Ende und also mein Studium hier zu Ende und habe direkt einen Job. Habe das 2-3 Jahre gemacht und dann habe ich mich beworben für eine Kapellmeisterstelle, also eine musikalische Assistentenstelle und Hausdirigent am Theater in Heidelberg, Theater und Philharmonisches Orchester. Damals hatte ich auch noch Hilfe vom Deutschen Musikrat. Da gibt's ein Programm, das nennt sich Dirigentenforum. Das hilft jungen Dirigenten so am Anfang ihrer Karriere, Ende ihrer Ausbildung mit Kontakten, mit Meisterkursen, mit Fortbildung und so weiter. Und darüber habe ich dann eine Empfehlung bekommen, dass die mich in Heidelberg überhaupt ernsthaft angeschaut hatten. Und dann haben sie gesagt, ja, Lebenslauf klingt ja ganz spannend, der soll mal hierher kommen und eine Probe mit unserem Orchester machen. Dann habe ich das gemacht. Dann haben sie gesagt, ja, die Probe mit dem Orchester lief ganz gut, wir würden ihnen gerne eine Vorstellung anbieten, dass sie hier ankommen und eine Vorstellung von La Traviata von Verdi dirigieren. Sie haben keine Probe, sie kommen direkt in die Vorstellung, direkt in den Orchestergraben, wie es im deutschen Repertoiresystem üblich ist. Und die Vorstellung ist in 4 Tagen. Dann habe ich gesagt, eigentlich hatte ich war eingeschrieben genau in der Woche für einen Wettbewerb in Dänemark. Und habe gesagt, also das Datum passt mir jetzt eigentlich nicht so gut. Dann haben sie gesagt, das ist entweder dieses Datum oder gar nicht. Dann habe ich gesagt, geben Sie mir eine halbe Stunde, ich muss schauen, ob ich was umarrangieren kann. bin in mich gegangen und habe gesagt, so, wenn ich nach Dänemark fahre, klar, wenn das klappt, ist es ein Riesenerfolg. Wieder Wettbewerb und direkt weltweites Katapult. Aber die Chance, dass ich da weiterkomme, das war dann nicht mehr mein erster Wettbewerb und bis dato hatte ich nie den großen Erfolg bei Wettbewerben, habe gesagt, und da ist die Chance, dass es überhaupt klappt, eine von 20. Mhm. Die Chance, die Kapellmeisterstelle in Heidelberg zu bekommen, ist eine von 3. Also rein rechnerisch muss man das Angebot aus Heidelberg annehmen. Außerdem, ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie Oper dirigiert und habe gesagt, so, wenn ich danach wenigstens sagen kann, ich habe schon mal eine Vorstellung gemacht, kann ich mich auf die nächste Stelle bewerben mit irgendeiner Erfahrung, die ich vorzeigen kann im Opernbereich. Und das war wieder so ein Glücksfall, dass ich wohin gegangen bin und keine Erwartungshaltung hatte. Also meine Erwartungshaltung war wie beim Wettbewerb halt. Ich gehe dahin, um Erfahrung zu sammeln, nicht um zu gewinnen, weil ich habe sowieso keine Chance.
Ja, ja. Aber das ist ja ein wichtiger Punkt, auch wenn du da sozusagen ja dann angestellt warst, das Thema Erwartungshaltung. Wie kriegt man denn das hin? Also das ist ja ein Thema, was wir als Selbstständige haben. Wir erwarten, wir brauchen den Auftrag. Wenn wir den Auftrag nicht kriegen, wir sind unter Druck. Was muss ich tun? Wir machen Fehler unter Druck. Das ist halt, es gibt ja Menschen, die können unter Druck gut arbeiten. Aber ist das eine Eigenschaft aus deinem Inneren oder hast du das irgendwie, ich sag mal, gelernt oder trainiert, keine wirkliche Erwartungshaltung zu haben, sondern das als Chance zu sehen, so als Neugier?
Ich sag's mal so, ich bin sowieso von Natur aus ein Neugieriger. Kehrseite der Medaille, ich langweilige mich sehr schnell.
Okay.
Also wenn nicht neuer Input kommt, dann bin ich sehr schnell am Punkt, wo ich sage, okay, next. Wo ist die Fernbedienung? Schnelldurchlauf. Mhm. Und das ist im echten Leben natürlich schwer und da macht man sich auch ganz oft Feinde mit, weil man. Also das ist, was ich nie machen könnte, ist Poker spielen. Ich habe kein Pokerface. Wenn ich gelangweilt bin, weiß es man nicht. Kann man mir an der Stirn ablesen.
Okay, müssen wir ja heute auch nicht machen.
Ja.
Aber das heißt, du hast dann die Stelle gekriegt.
Ich habe dann die Stelle bekommen. Und ja. Aber auf deine Frage mit der Erwartungshaltung, weil das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen uns Selbstständigen und Angestellten. Angestellten haben Angst davor, den Job zu verlieren. Hm. Freiberufler und Selbstständige verlieren ständig Jobs.
Ja.
Entweder weil es keinen Folgeauftrag gibt oder weil der Auftrag einfach ausläuft und danach ist vorbei. Das heißt, ich bin ständig auf der Suche. Also ich habe so gesehen, habe ich keinen, und dadurch, dass ich mein Vater bei der Selbstständigkeit, ich bin aufgewachsen und habe dabei meinen Vater in seiner Selbstständigkeit mitverfolgt oder mitbegleitet, ja. Habe ich einfach gesehen, was es heißt, Nein zu hören und das als völlig normal anzusehen. Das ist nicht, oh, ich habe den Job nicht bekommen, Katastrophe, was mache ich jetzt? Ich muss meinen Beruf wechseln, sondern okay, ich habe den Job nicht bekommen, da warten noch fünf andere auf mich.
Ja.
Ich habe den Vertrag nicht bekommen, der Kunde hat nicht gekauft, der potenzielle Kunde. Gut, dann gehe ich halt zum nächsten Meeting.
Ja, ja, das stimmt. Es gibt nicht dieses Entweder-Oder, das eine oder gar nichts, ne?
Ja.
Ja, stimmt. Jetzt hast du ja verschiedene Stationen gehabt und du hast mir ja vorhin erzählt, 2010 hast du dich dann selbstständig gemacht. Was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht? War Angestelltensein nicht mehr das Richtige für dich? War es besser, selbstständig zu sein? Es muss ja Gründe geben, wieso man eine quasi vermeintlich sichere Welt verlässt.
Erstens, ich habe 2010 nicht anders gesagt. Als ich mich 2010 selbstständig gemacht habe oder freiberuflich gemacht habe, war das kein harter Schnitt. Mhm. Weil in dieser Welt, in der ich mich beruflich rumtreibe, sind selbst 99% der Festangestellten auch gleichzeitig freiberuflich unterwegs. Die Verträge, die ich hatte, sowohl in Heidelberg als auch in Luzern, als auch in Essen, als auch in Israel davor, als Assistent, die waren immer befristet. Also es war immer klar, die die sind jetzt für 2 Jahre, 3 Jahre, was auch immer, 1 Jahr, halbes Jahr, ein Projekt, 3 Monate und danach bist du wieder auf der Suche nach dem nächsten. Mhm. Das heißt, das war nie so, dass ich gesagt habe, so, ich habe jetzt meine Beamtenstelle, ich gehe da rein und es sei denn, mein Arbeitgeber geht pleite, kann ich hier bis zur Rente weiterarbeiten.
Ja.
Und es war von vornherein, wenn ich nur meine Konzerte in Tel Aviv oder nur in Heidelberg oder nur in Luzern oder nur in Argentinien oder was auch immer eben nur an einer Stelle habe, dann kennt mich kein Schwein, um mir meinen nächsten Auftrag, meine nächste feste Stelle zu geben. Also, alle feste Stellen sind sowieso immer nur Stufen auf der Karriereleiter und wieder, das klingt so überheblich und das meine ich überhaupt nicht. Das ist einfach die Art und Weise, in der dieses Berufsfeld, diese Welt funktioniert. Das heißt, dieses Freiberuflertum, dieses Nomadentum, das kannte ich schon. Das war, während ich in Essen angestellt war, bin ich dann zum künstlerischen Betriebsbüro gegangen, zum Intendanten und habe einen Urlaubsschein ausgefüllt für Gastierurlaub, wie der heißt. Ich habe gesagt, ich brauche die und die Woche, weil da habe ich ein Angebot von der Oper in Wien, um eine Produktion von Zauberflöte zu machen mit 3 Vorstellungen. Und da brauche ich eine Woche, weil ich habe ein Angebot von der Transsilvanischen Staatsphilharmonie für ein Sinfoniekonzert. Und es geht halt immer so weiter. Und natürlich sagt dann irgendwann mal der Arbeitgeber, ja, sie sind so viel unterwegs. Sie müssen ja auch noch irgendwie ihr Gehalt hier rechtfertigen.
Ja.
Und dann hatte ich eben irgendwann mal so viele Sachen draußen, dass ich gesagt habe, die Balance stimmt nicht.
Ja.
Und ich habe das gemacht. Das war das eine. Und das andere ist natürlich, und das kennen wir auch, viele von uns Selbstständigen kennen das, als Angestellter hast du zwar eine Sicherheit, aber du hast keine Freiheit. Wenn der Boss sagt, du machst das Projekt an dem Datum und das ist die Deadline, dann kannst du es entweder machen oder einpacken und nach Hause gehen.
Ja, ja.
Und als Selbstständiger kann ich sagen, ich komme mit diesem Stück einfach nicht klar. Ich mag diesen Komponisten nicht. Ich kann das nur schlecht machen. Dann mache ich es lieber gar nicht.
Verstehe.
Dann verzichte ich auf dieses Geld, aber ich bleibe mit meiner Integrity und ich bleibe mit meinem künstlerischen Anspruch da, wo ich besser bin.
Ja.
Und das war so für mich das Ausschlaggebende.
Hast du, bevor du dich selbstständig gemacht hast, dich irgendwie beraten mit irgendjemandem oder war das eine Entscheidung, die sozusagen aus dir selbst gekommen oder in dir selbst getroffen worden ist?
Das war eine Entscheidung, die eigentlich gereift war. 2005 habe ich die Stelle in Heidelberg angetreten, bis 2006 habe ich dann zeitgleich noch eine Stelle in Luzern gehabt und bin so hin und her. Von 2008 bis 2010 war ich in Essen am Opernhaus und eigentlich war für mich von vornherein klar, das sind Stationen, um wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Also das Angestelltensein, es passt nicht zu meiner eigenen Erwartungshaltung von mir selber.
Hast du Angst?
Und dazu kam aber natürlich auch, und ich war ja danach auch nochmal fest angestellt, aber eben nicht mehr als Nummer 2, sondern als Nummer 1. Also ich war ja danach Chefdirigent und Musikdirektor in anderen Orchestern nach 2010. Innerhalb dieser freiberuflichen Selbstständigkeit auch wieder so ein Bein hier, ein Bein da. Und das passte mir deutlich mehr, weil da bin ich dann natürlich der Boss. Da bin ich derjenige, der entscheidet, diese Stücke, die möchte ich dirigieren, das ist da, wo ich mich wohlfühle, das mache ich. Und die Stücke, die das Orchester machen muss, weil Publikum es erwartet, weil Sponsoren, weil was auch immer, dafür gibt es einen Assistenten und ich habe eben denen das gegeben, wofür ich für gelitten habe. Mhm. Ich bin einfach nicht gut als Nummer 2. Ich bin kein guter Co-Pilot. Ich bin ein besserer Pilot.
Okay, bist du mal gescheitert oder hast du Angst vorm Scheitern, wenn du jetzt sagst, also ich würde jetzt könnte die Frage für mich schon beantworten, aber ich will ja die Antwort von dir haben. Wie ist das mit dem Versagen und dem Scheitern und dem nicht anerkannt werden?
Täglich.
Echt?
Ja, also, ja, klar. Mhm. Du schickst deinen Lebenslauf irgendwo hin, sei es für eine feste Stelle, sei es für nur ein Projekt. Und dann kommt eine negative Antwort. Natürlich tut die weh.
Ja, stimmt.
Wobei, ich freue mich über jede negative Antwort, die kommt inzwischen, weil die meisten Antworten einfach überhaupt nicht. Und das finde ich eine Sauerei. Einfach dieses überhaupt nichts geben. Heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen von einem Job, für den ich mich vor ungelogen 20 Monaten beworben habe. Ich hatte inzwischen vergessen, dass ich diese Mail überhaupt abgeschickt habe.
Ja.
Also 20 Monate später zu sagen, ja, es tut uns leid, dass ich das so in die Länge gezogen habe und das soll jetzt nichts über Ihre beruflichen Qualifikationen sagen und bla bla bla, dann kommt bei dir auch dieses Jahr. Jetzt hättest du besser gar nicht mehr schreiben sollen. Ne? Also deswegen dieses Scheitern, ja klar, das gibt's täglich. Habe ich Angst vorm Scheitern? Wie ich vorhin gesagt habe, nein, ich habe Angst vorm danach, was heißt Angst? Angst ist auch wieder das falsche Wort.
Respekt.
Nee, auch nicht. Ich habe den eigenen Anspruch, ich habe die eigene Verantwortung und Verpflichtung mir gegenüber, nach dem Scheitern wieder aufzustehen und weiterzumachen.
Ja.
Krönchen richten, aufstehen, lächeln. Gut.
Okay. Wenn du jetzt so viel mit Musik zu tun hast, brauchst du einen Ausgleich? Bist du dann kein Kampfsportler, Fußballer?
Bogensport.
Wie bitte?
Bogensport.
Bogensport.
Ja.
Habe ich einmal gemacht, hatte ich einen ganz blauen Arm nachher.
Ich habe einen super Trainer gefunden hier in Mülheim an der Ruhr. Mach jetzt mal so ein bisschen Werbung für den auch, Bogensportakademie. Der ist selber mehrfacher deutscher Meister. Das ist auch so einer wie wir, der war angestellt, der hat in einer Werbetextagentur gearbeitet und so und war unglücklich und gesagt, eigentlich will ich was ganz anderes. Und hat dann irgendwann mal eine eigene Bogenhalle mit Schule und allem gemacht und seitdem ist er glücklich. Also da gehe ich hin, kochen ist für mich ein Ausgleich.
Mhm.
Lesen. Aber bevor die Frage kommt, weil die kommt immer und wenn die nicht von dir kommt, dann kommt die von irgendwas anderem. Das ist immer, ach so, du bist klassischer Musiker, dann hörst du ja nur Klassik zu Hause oder sowas. Ich höre eigentlich gar nichts.
Ah.
Ich höre keine Musik zu Hause. Ich habe über 1000 CDs, tatsächlich CDs, nicht Streaming. Streaming kommt mir nicht ins Haus aus Urheberrechtsgründen und dadurch, dass das alles Banditen sind, die die Künstler eigentlich ausbeuten.
Da komme ich gerne nochmal gleich drauf zurück, ja.
Aber ich habe über 1000 CDs und DVDs und so weiter. Ich höre dann, also beruflich, ja, natürlich, beruflich höre ich. Wenn irgendwie es ein Angebot in eine E-Mail reinkommt oder ein Anruf und die sagen, so wie jetzt gerade eben, bevor wir das aufgenommen haben, kam eine E-Mail rein von einem Orchester in Polen, die sagen, ja, wir würden gerne, dass du die dritte Sinfonie von Gorecki dirigierst im September. Okay, ich weiß, dass die existiert. Ich habe die einmal vor 8 Jahren mit einem halben Ohr im Radio gehört. Bis die Partitur kommt, klar, dann gehe ich auf YouTube und höre mir das an, wenn ich die CD nicht selber habe. Aber jetzt mal so abends zum Hinsetzen oder beim Kochen irgendwie was als Hintergrundmusik laufen lassen, mache ich überhaupt nicht. A, weil ich Hintergrundmusik nicht machen kann. Also für mich ist Musik nie im Hintergrund. Es ist immer im Vordergrund.
Ja.
Und ich höre das aktiv. Es ist nie ein passives Mithören, es ist immer ein aktives Hinhören. Also das, was auf Deutsch funktioniert das nicht so gut, auf Englisch funktioniert das super, auch auf Spanisch. Der Unterschied zwischen Hearing und Listening. Das eine ist passiv und das andere ist aktiv.
Also schon klar, verstehe ich.
Hearing gibt's bei mir nicht. Das ist immer Listening.
Wenn du jetzt sagst, du kriegst jetzt so eine Anfrage, ja, könnte man dir jetzt so ein Konzert vorlegen und du könntest das dirigieren? Sofort? Oder musst du das üben? Oder ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Du kriegst jetzt da, keine Ahnung, wie die Noten aussehen und dann nimmst du deinen Stock, deinen Dirigentenstock und legst los.
Ich mach mal eine Übersetzung in eine Sprache, die dir vielleicht bekannter ist, nämlich die Sprache.
Ja.
Du sprichst mit dem Schauspieler.
Ja.
und so Schauspieler, Schauspielerin, egal. Und so, machen wir mal Schauspielerin. Wir haben jetzt bis jetzt immer nur über Männer gesprochen.
Ja. Kann ich auch sehr schlecht jetzt nicht fallen. Klar, nimm eine Schauspielerin.
Also du kennst eine Schauspielerin, du sprichst mit ihr und du sagst, ja, du hast, ich weiß ja, du hast ja noch nie Ophelia gespielt. Ich weiß nicht, ob du das Stück jemals gesehen hast, ob du das mal gelernt hast. Aber wie? Jetzt kriegst du eine Anfrage, kannst du nächste Woche Ophelia spielen, du kriegst nur das Textbuch und auf einmal stellst du dich auf die Bühne und lieferst das Ganze ab. Das ist für mich genau dasselbe. Für mich ist das Textbuch sind halt Noten.
Geht halt einfach nicht.
Ja, doch, das ist der Job. Das ist der Teil vom Eisberg, den man nicht sieht. Ja. Das ist, dass sich davor zu Hause hinsetzen, den Text lernen, einstudieren, sich Gedanken machen. Ja. Wie will ich das sagen? Okay. Was heißt das? Die Arbeit mit dem Regisseur, beziehungsweise mit den Kollegen, beziehungsweise mit dem Orchester. Und dann stelle ich mich dahin. Was man vom Dirigenten ja auch sieht, oder von allen Musikern auch sieht, wenn das Publikum zur Aufführung kommt, das ist noch nicht mal die Spitze vom Eisberg. Das ist die Spitze von der Spitze von der Spitze. Mhm. Was man nicht sieht, sind die jahrelangen Vorbereitungen, um überhaupt zu wissen, wie das geht. Und man sieht auch nicht die Proben. Also wenn ich irgendwo hinfliege oder fahre oder laufe, je nachdem, wie weit weg es ist. Ich fahre ja nicht nach Israel oder Argentinien oder Mexiko für einen Tag und kriege ein gutes oder schlechtes Honorar für das eine Konzert. Das ist ja nicht, dass es dann heißt, wie so viel Geld für anderthalb Stunden Konzert. Mhm. Nein, das Geld ist für die ganze Vorbereitung, die ich brauche, bevor ich da überhaupt hinkomme. Mhm. Plus meistens mindestens 3 bis 5 Proben für ein Sinfoniekonzert. Bei Opern reden wir über 5 bis 6 Wochen Proben. Dafür, dass das Publikum dann ankommt und hat einmal eine Vorstellung von 1,5 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden, wenn es eine Wagner-Oper ist. Ja. Aber wie viel Arbeit davor da reingesteckt ist. Ich sag von mir immer, bevor ich vor das Orchester trete, bevor ich anfange mit den Leuten überhaupt zu proben, brauche ich nur für mich, im Schnitt, für 1 Minute Musik, 1 Stunde Studienzeit.
1 Minute Musik, 1 Stunde Studienzeit. Wow. Das ist aber viel. Also erscheint mir zumindest so.
Ich bin einer der Schnellen.
Krass.
Wie gesagt, im Schnitt.
Man sieht ja nicht, und das ist ja bei uns ganz oft so, du siehst ja gar nicht die Zeit, die du vorher oder nachher in einen Job investierst, wenn du nicht in Rechnung stellen kannst. Ne? Das ist ja ein Punkt, den du irgendwie mit kalkulieren musst. Ganz wichtiger Punkt. Ja, das stimmt. Hast du schon mal einen Auftritt versaut?
Ja, klar.
Bist du da ausgebuht worden, oder?
Hier kommen wir zu dem schwer messbaren. Ja. Ich bin schon mal ausgebuht worden bei Konzerten, wo ich gesagt habe, die kapieren nichts.
Der Kunde ist schuld.
Nein. Wo ich gesagt habe, ich bin zufrieden mit dem, was ich hier geleistet habe.
Ja, okay.
Und wenn das dem Publikum nicht gefallen hat, dann so what? Ja. Mir ist auch genau das Gegenteil passiert und das ist noch viel schlimmer.
Du hast gedacht, alles war schlecht.
Wo das Publikum begeistert Bravo geschrien hat und du gehst von der Bühne runter und denkst, warum gebe ich mir eigentlich Mühe? Das war scheiße, was ich hier abgeliefert habe. Das kannst du niemandem präsentieren und die beklatschen dich, als wenn du der nächste Messias wärst.
Ja.
Also diese Diskrepanz von Eigengefühl und wie es ankommt, die ist ganz schwer. Und das ist eine Sache, die ich wirklich lange, lange, lange lernen musste, war Komplimente an. Also wenn mir jemand nach dem Konzert gesagt hat, Mensch, war gut oder war toll oder war herausragend oder selbst war okay. Und ich habe gesagt, nee, aber der eine Ton und da und das ist nicht gelaufen. Ich hab mich so auf die Fehler konzentriert und hast du es nicht gemerkt, dass das nicht funktioniert hat? Und gesagt, ja, das war ein Bruchteil einer Sekunde von einem 1,5-stündigen Abend. Der Rest war toll. Gesagt, nee, da kann nicht toll gewesen sein, weil das hat's kaputt gemacht.
Ja, ich glaube, das mit dem Lob annehmen, das fällt uns schwer. Also der Berliner sagt ja immer, nicht gemeckert ist schon Lob genug, weißt du so.
Ja, genau.
Ja. Aber wo geht denn die Reise hin? Hast du Pläne? Ziele? Veränderungen? Also komponieren, habe ich verstanden, ist nicht dein Thema.
Komponieren ist etwas, das ich mache.
Ah ja.
Aber es ist nicht das, was in mir brennt. Wenn ich mal einen halben Tag frei habe, ist es nicht so, dass ich sage, so jetzt brennt's in mir, dass ich das jetzt, was schon die ganze Zeit sprudelt und den Kochtopf eigentlich so zum Klappern bringt, dass das jetzt raus muss aufs Papier. Also dann setze ich mich lieber aufs Sofa mit einem guten Buch, mit einem Literaturklassiker, mit irgendwas Neuem, mit einem philosophischen Magazin und sag, ey, hier ist gerade ein neuer Artikel erschienen über die Bezüge zwischen Nietzsche und Schopenhauer oder von Thomas More in Anbetracht auf Architektur und sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das sind dann die Sachen, wo ich sage, und da sind wir wieder am Punkt mit, ich höre keine Musik. Ich brauche was ganz anderes.
Ja, okay.
Das ist, also das Komponieren, klar, wenn ich einen Auftrag habe, dann mache ich das auch. Ich glaube, ich mache es auch ganz okay, aber ich habe keine Erwartung, dass ich damit unsterblich werde. Wirklich nicht.
Ja.
Nicht im geringsten. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist Orchestrieren, also Arrangieren. Das heißt, ich nehme etwas von, das für ein Instrument geschrieben ist und arrangiere es um für ein anderes oder für ein, vom Orchester auf Klavier oder vom großen Orchester auf kleines Orchester oder solche Sachen. Da hatte ich so ein paar Projekte immer wieder mal in den letzten Jahren, zum Teil, weil ich sie selber machen wollte und zum Teil, weil ich dann infolgedessen drauf angesprochen wurde. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich würde unheimlich gerne unterrichten.
Mhm.
Ich mach's immer wieder mal so als Gastprofessor, Gastdozent, Meisterkurse, die ich leite. Ich mach's wahnsinnig gerne, weil einfach mit jungen Leuten zu arbeiten, da ist eine Begeisterung da, die man von vielen Profis, die jahrelang im Beruf sind, die schon so ein bisschen müde davon sind, nicht mehr hat und das entzündet so das eigene Feuer wieder. Also wenn ich irgendwann mal in eine nur feste Stelle Situation gehe und das Freiberuflertum sein lasse, dann nur, weil mir irgendjemand sagt, so, ich habe hier einen Job für dich, den du nicht ablehnen kannst, nämlich eine feste Professur an einer Hochschule unterrichten und damit jetzt den Rest deines Lebens füllen.
Ja.
Und da wäre auch der einzige Punkt, wo ich sage, weißt du was, Freiberuflertum war schön, aber da habe ich Lust drauf.
Ja, verstehe ich. Ja, es ist ja auch gut, wenn man da also auch mit sich selber, also sich selber ernst nimmt, ne?
Ja. Also das ist so das Einzige, wo ich dann sagen würde, und das würde mir auch reichen.
Ja.
Also wenn ich dann irgendwie so, klar, wenn noch mal ein Konzert reinkommt, sage ich auch nicht nein. Aber das wäre so etwas, wo ich sagen würde, das ist so unterschiedlich genug und so von Tag zu Tag neu. Das würde mich erfüllen.
Weil du orchestrieren sagst, also ich bin ja schon auch seit meiner Kindheit eigentlich so ein totaler Vivaldi-Fan.
Mhm.
Und es gab vor ein paar Jahren mal, also Vivaldi Recomposed, die vier Jahreszeiten von Max Richter.
Ja.
Und ich liebe beide Variationen. Ich liebe sozusagen das Original und das, was Max Richter daraus gemacht hat. Ich könnte da drin versinken. Ich habe jetzt schon, also ich weiß nicht, 5 oder 6 Mal habe ich die Varianten live gehört, in Berlin und in Potsdam und so. Das ist unglaublich. Ich glaube das, weil man alter Musik, in Anführungsstrichen, wie eine Auffrischung, der hat die nicht kaputt gemacht, weißt du?
Der ist ja wirklich einer der Guten, der ist da rangegangen mit Respekt.
Ja.
Und der ist da rangegangen mit einer Erwartungshaltung, da sind wir wieder beim Wort bei Erwartungshaltung und Eigenverpflichtung von, es gibt eigentlich nur ein Genie in dieser Ungleichung. Und das bin nicht ich.
Ja, mag sein. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, du bist Mitbegründer der Kulturinitiative 21. Die hat ja vermutlich was mit Corona zu tun.
Ja.
Ich will ja dieses Thema Corona, wir haben es ja ganz oft, weil es uns wirklich ganz stark getroffen, weil es uns ja immer auch noch beschäftigt mit Rückzahlung und was weiß ich alles. Was hat dich bewogen, da Mitbegründer zu werden?
Zufall. Wie so oft in meinem Leben. Zufall. Ich war irgendwann mal laut und dann wurde ich von jemandem gehört und dann war ich nochmal laut und dann ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, lass uns doch mal zusammen was schreiben. Und danach habe ich mitbekommen, dass dieser selbe Mensch auch noch ein paar andere gleichzeitig mit angesprochen hatte.
Hm.
Und diese Gruppe, also wir haben uns eigentlich getroffen als es darum ging mit den Soforthilfen Nordrhein-Westfalen, ob man die zum Lebensunterhalt und sind da auch wieder Medium und so weiter, also relativ früh. Und damals ist Baden-Württemberg vorangeprescht mit den 1180 Euro zum Lebensunterhalt. Und wir haben das für Nordrhein-Westfalen auch an die Politik diese Forderung gestellt. Und dann hatte ich ein paar Interviews. Das war auch mehr oder weniger die Zeit, als ich angefangen hatte, mich im VGSD irgendwie reinzubringen. Und dann ging es darum, so statt dass jeder Einzelne was schreibt und das ist alles so, naja, ist okay, lass uns das doch bündeln und dann schreibt einer, schickt's rum, dann kommt der Nächste, macht eine Korrektur, schickt die Korrektur rum, dann kommt die Nächste, macht nochmal ein Edit und nach 5 geht's dann die reduzierte Fassung, die geht nochmal raus und innerhalb von 24 bis 48 Stunden hatten wir da eigentlich immer bessere Briefe als jeder einzelne von uns.
Seid ihr noch aktiv?
Wir waren sehr aktiv, dann ist ein bisschen eingeschlafen und jetzt in den letzten paar Monaten sind wir wieder aufgewacht aus so ein bisschen, will nicht sagen Lethargie, sondern einfach dadurch, dass die Auftritte und die Aufträge wiedergekommen sind und wir sind wirklich Leute aus den verschiedensten kulturellen Bereichen. Wir haben Musiker, wir haben Schauspieler, wir haben darstellende Künstler, Fotografen, Autoren, Game-Autoren als auch Buchautorinnen dabei. Also es ist eine schöne, diverse Gruppe, die wir da haben. Und auf einmal kamen die Aufträge wieder und dann war wieder weniger Zeit. Und unser Thema im Moment, das uns beschäftigt und wo wir mit dabei sind, ist KI. Und zwar die Urheberrecht-Seite von KI. Ja. Woraus lernt eigentlich KI und darf die überhaupt auf diese Inhalte zurückgreifen, ohne zu vergüten? Das ist jetzt so das, was da ist. Und es geht mir eigentlich bei der Kulturinitiative 21 immer so, wenn wir irgendwie ein Treffen haben, sei es real und sei es virtuell oder sei es nur mit einem der anderen Kollegen zu telefonieren. Ich sitze da und höre zu. Weil das sind Leute, die sind solche Koryphäen auf diesen Themen. Ich sitze dann eigentlich nur da und bin sozusagen, sehe mich, vielleicht werden die was anderes sagen, aber ich fühle mich dann immer so, dass ich sage so, ich bin dann da, um Verständnisfragen zu stellen, damit die es noch besser erklären, weil inhaltlich mitzuhalten, das kann ich nicht. Dafür sind die einfach so viel tiefer drin als ich. Das ist für mich ganz spannend, weil immer wenn wir was haben, dann lerne ich dazu. Also das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Ja. Also ich glaube, das KI-Thema wird uns beschäftigen. Du weißt ja, wir haben ja eine eigene Gruppe gebildet beim VGSD. Ich glaube, dass da noch viel Gesprächs- und Klärungsbedarf ist über Vor- und Nachteile, Risiken, Chancen, was auch immer. Wir haben ja 2 Talks jetzt schon gemacht. Also ich freue mich, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil ich halte es auch für wichtig.
Die Katze ist aus dem Sack.
Ja, klar.
Wir können uns gar nicht dagegen wehren. Nein. Das Einzige, was wir machen können, und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir im VGSD intern führen müssen, und so noch nicht genug führen, aber vor allem die Diskussion, die wir uns gesellschaftlich stellen müssen, die Diskussion, der wir uns gesellschaftlich stellen müssen, jetzt stimmt die Grammatik. Mir wurde von einem ITler, als ich gesagt habe, ja, und hier und KI und darf gar nicht darauf zurückgreifen und so, wurde mir von einem ITler gesagt, ja, du willst mich davon abhalten, so zu programmieren, wie ich möchte. Und meine Antwort wäre dann, in dem Fall ist mir leider nicht schnell genug eingefallen, heute wäre sie, ja, du wirst mir verbieten, dein Programm so zu nutzen, wie ich möchte, nämlich kostenlos. Wenn du baust hier eine ganz tolle App, warum soll ich dafür 8 Euro in der App Store zahlen? Warum kannst du mir den nicht einfach so geben?
Ja.
Und ich will da keinen, ich setze da einen Adblocker drauf, weil ich will nicht zwischendurch irgendwie eine Werbung für, was mir Google anbietet, sehen. Ist mir doch egal, wenn du davon nicht leben kannst. Ja. Warum kann ich das nicht so benutzen, wie ich es gerne würde? Also, und wenn ich eine Parodie schreibe, wenn ich Fanfiction schreibe, wenn ich eine Fortsetzung von etwas schreibe, dafür gibt es ganz gezielte, geklärte rechtliche Rahmen. Wenn ich eine Bearbeitung von einem Musikstück schreibe, das noch im Copyright ist, dann gibt es dafür ganz klare Regeln von den Gesellschaften, von den Vergütungsgesellschaften. Ich kann nicht eine DVD nehmen und die an meine Hauswand beamen, weil das ist illegal. Ich kann die erst recht nicht illegal aus dem Netz Piraterie runterladen und dann verbreiten, weil das ist erst recht illegal. Aber das ist genau das, was die KI tun, im Moment...
Du darfst es halt nicht, ja.
Ja, aber das ist das, was die KI im Moment macht, weil es da eben noch keine Regeln gibt. Ja. Und ich glaube, das ist das, wo wir als Lobbyverband und als Betroffene von beiden Seiten,
genau,
sowohl von Programmiererseite als auch von Urheberseite, wo wir uns wirklich ernsthaft, aber auch vor allem respektvoll drüber unterhalten müssen und sagen müssen, so, was sind jetzt die Spielregeln? Und wenn die Politik das nicht macht, die Politik in Anführungsstrichen, weil die Politik gibt es ja nicht, es gibt immer nur die Politiker und was eine Koalition dann irgendwie aushandelt, aber nutz mal diesen Sammelbegriff, die Politik, was die danach daraus macht, das sind irgendwelche Regeln im Nachhinein, aber ich glaube, es ist wichtiger, dass wir uns unter uns im Klaren sind, als Menschen, als Gesellschaft, als Menschheit, als und da kommt der Humanist in mir durch, als eine Spezies auf diesem Planeten. Wenn wir irgendwie miteinander weiterleben müssen, dann müssen wir auch miteinander reden und nicht gegeneinander und das
geht nicht übereinander. Ja. Also unser Gespräch hat mir zwei Impulse jetzt gegeben. Das eine ist, wir müssen mal überlegen, ob wir irgendwie so eine Runde philosophischer VGSD gründen, weil ich finde, diese Themen gehören ja auch zu unserem Leben. Also das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir haben ja zwei Experten-Talks jetzt schon gehabt zum Thema ChatGPT, KI etc., ob man nicht mal wirklich so eine Podcast-Runde macht, wo wir auch die unterschiedlichen Meinungen einfangen und darüber mal diskutieren. Weil ich glaube, das, was uns ja ausmacht, ist, dass wir ganz unterschiedliche Selbstständige haben. Eine irre Vielfalt, die auch KI in ganz unterschiedlichen Themenfeldern nutzen. Und das sozusagen mal abgleichen gegen Ethik, gegen Rechte, also nicht Rechte als Recht, sondern gegen die Urheberrechte und das mal diskutieren. Also das ist jetzt so ein Punkt, den wir kommen. Wir sind schon weit über meine Zeit, nur ich weiß, dass wir, nur wir können noch weiter diskutieren.
Wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden weiterreden.
Weil es wahrscheinlich auch nicht die Antworten gibt, sondern es gibt immer Lösungssuche, ne? Und
genau.
Wo treffen wir uns, ja?
Aber das ist ja das, was das Leben so spannend macht.
Ja, das ist faszinierend und beunruhigend zugleich. So, damit will ich das Thema beenden. Ich will eine Abschlussfrage stellen, Noam. Dein ultimativer Tipp für die, die entweder selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen. Hast du da einen? Irgendwas, wo du sagst, das ist das, was ich gerne mitgeben möchte.
Ja, ich sag das mal auf Englisch erstmal und danach übersetze und erkläre ich es.
Okay.
Learn to love the now.
Ja.
Also damit sind wir auf dem, was wir zum Anfang hatten. Eine negative Antwort ist das Beste, was einem passieren kann. Eine negative Antwort, eine Absage ist das Beste, was mir passieren kann, weil ich kann daraus, erstens kann ich damit das Kapitel abschließen.
Ja.
Ich habe keine Erwartungshaltung mehr, ich habe kein Warten, keine Wartungshaltung mehr auf, wann gibt es endlich eine Antwort.
Ja.
Wir sind alle Erwachsene, wir können mit einem Nein gut leben. Wir werden davon nicht zusammenbrechen, wir gehen nicht in die Ecke, um zu heulen. Dann ist es auch gut.
Ja.
Ein Nichtwissen. Das ist das, was uns kaputt macht.
Ja, das stimmt. Aber wir müssen damit lernen, umzugehen. Also ich kann mich mal an so meine Vertriebsschulung früher erinnern. Da hieß es immer, du rufst jetzt an und du willst mindestens 10 Absagen haben. Und feiere die Absage als Erfolg.
Genau.
Nicht als etwas, was dich runterbringt. Da ist was dran.
Also das ist das eine. Und das andere, wir können aus jeder Absage lernen.
Mhm.
Nämlich entweder, was hätte ich anders machen können, und das dann beim nächsten Mal zu machen.
Mhm.
Oder, und da bin ich auch erst nach langen Jahren und auch Therapie draufgekommen, du hättest nichts anderes machen können. Mhm. Aber dein Weg und der Weg von dem Klienten, Kunden, Arbeitgeber, wo du dich beworben hast, sind nicht dieselben Wege. Ihr habt nicht vereinbare Ziele.
Ja, das kann sein.
Und dann ist eine Absage, dann ist ein Nein viel besser als ein Ja, wo man hinterher unglücklich mit ist.
Ja, das stimmt.
Hilft natürlich nicht, wenn man in dem Moment in den leeren Kühlschrank schaut und sagt, Scheiße, wie soll ich jetzt Brot und Milch kaufen? Aber auf lange Sicht, learn to love the no.
Ja, nur was soll ich sagen? Wir sind weit über das, was ich eigentlich geplant habe, aber das ist nicht schlimm. Ich hoffe, ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer seht es uns nach. Norm, ich sage erstmal ganz herzlich Danke.
Es war mir eine Freude, ein Vergnügen und vor allem eine Ehre, in dieser VGSD-Talk-Reihe dabei zu sein.
Das gebe ich uneingeschränkt zurück. Wir verlinken alles, was wichtig ist über dich, ja, in unseren Shownotes. Ihr findet, wenn ihr Noam Zur sucht, auch ganz viel über ihn. Wo er überall war, was er schon alles dirigiert hat, wo er unterwegs war, in welchen Orchestern ihr gespielt hat, das findet ihr alles. Hört unseren Podcast, bewertet unseren Podcast gerne. Ihr erhöht damit unsere Reichweite. Schreibt uns Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Wir sind da immer offen. Wir freuen uns auch über Lob. Das ist wichtig, auch wenn es uns schwerfällt, Lob zu nehmen. Und in diesem Sinne sage ich nochmal Danke, wünsche euch eine schöne Zeit und mache Schluss hier. Tschüss, Noam.
Tschüss, Lars.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.